Vor der Verkündigung von Gottes Wort wollen wir noch zusammen beten. Ja, Herr, unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, wie wir es gerade gesungen haben, für dein Wort, für die edle Gabe deines Wortes, dass wir dein Wort haben, um darin zu lesen, zu studieren, darauf zu hören in der Predigt und um dadurch auf unserem Weg, ja, auf dem du uns haben möchtest, bewahrt zu bleiben, bewahrt vor Abirren auf falsche Wege, bewahrt vor Sünde gegen dich und bewahrt dazu, Gemeinschaft mit dir zu haben. So segne uns dazu, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, im 119. Psalm, und gib uns, dass wir wie der Psalmist, ja, so dein Wort in unserem Herzen haben und uns daran freuen. Amen. Amen. Ja, stell dir vor, du möchtest mit der Familie oder mit Freunden eine Wanderung durch einen Wald unternehmen. Das Ziel, wo ihr hinwandern möchtet, ist eine Gaststätte, wo ihr gerne zum Mittagessen einkehren wollt. Der Wald ist sehr groß und auch unübersichtlich und die Wanderung wird voraussichtlich einige Stunden dauern. Und weil ihr euch in dem Gebiet nicht auskennt, wird es schwierig, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ihr könnt nicht einfach drauf loslaufen, sonst werdet ihr euch verlaufen. Doch es gibt wichtige Hilfsmittel. Ihr habt eine Karte sowie einen Kompass und ihr könnt auf die Schilder schauen, die den richtigen Weg ausschildern, und auf die Wegweiser. Und wenn ihr diese Mittel richtig gebraucht und auch sie gemeinsam verwendet, dann werdet ihr das Ziel sicher erreichen und auch euer leckeres Mittagessen nach eurer harten Wanderung einnehmen können. Und so wie diese Wanderung verhält es sich auch mit unserem Lebensweg, den wir durch Gottes Wort rein bewahren sollen, sodass wir das Ziel nicht verfehlen. In der letzten Predigt haben wir bereits angefangen, den zweiten Buchstaben dieses goldenen Alphabetes des 119. Psalms zu behandeln. Und dort wird im 9. Vers die Frage gestellt: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und sie wurde bereits beantwortet, diese Frage, mit der Antwort: Indem er sich hält an deine Worte, oder indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Und auch um dieses gleiche Thema wird es in den heutigen Versen noch weitergehen. Und zwar werden uns im heutigen Abschnitt drei Mittel vorgestellt, um unseren Lebensweg rein zu bewahren und das Ziel zu erreichen. Zuerst werden wir uns anschauen, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen haben. Als zweites, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort auf unseren Lippen haben. Und schließlich, dass Gottes Wort unsere Freude ist. Ja, ich lese mit uns den heutigen Predigttext aus Psalm 119, die Verse 10 bis 16. Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr. Lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, denn deine Mahnungen zeigen wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Ja, wollen wir uns zunächst dem ersten Punkt widmen, Gottes Wort im Herzen. Das sind die Verse 10 bis 11. Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Ja, wenn wir uns fragen, was eigentlich das Herz hier bedeutet, das Herz des Menschen, meint die Bibel mit diesem Begriff nicht das im medizinischen Sinn gesehene Organ, das Blut durch den Körper pumpt, sondern es meint die Schaltzentrale des ganzen Menschen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Laut der Bibel ist das Herz der Ort, an dem die inneren Vorgänge des Menschen stattfinden. Und Gott kommt es beim Menschen immer auf die Herzenshaltung an. Beispielsweise wird der Mensch so beschrieben, dass das Herz von Natur aus böse ist und dass aus diesem bösen Herz böse Gedanken kommen. Aber das Herz wird auch beschrieben als das Objekt, was Gott bei der Wiedergeburt erneuert. Und er schenkt uns ein neues Herz, was ihn lieben kann. Und das ist dann auch gleichbedeutend mit neuem Leben, was Gott uns schenkt, wenn er uns ein neues Herz gibt. Also es geht Gott darum, ob wir etwas tun mit dem Herzen, ja, oder nur äußerlich. Also ob unser Herz bei der Sache ist. Ja, er sagt hier, ich suche dich von ganzem Herzen. Wenn wir jetzt zurückdenken an die erste Predigt, werden wir uns erinnern, dass er dieses schon mal angesprochen hatte in den ersten beiden Versen, beziehungsweise im zweiten Vers, dort heißt es, wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, wer Gott sucht, der, oder wer etwas sucht, ganz im Allgemeinen, der weiß, dass er es braucht, dass er ja es noch nicht gefunden hat. Wer sucht schon das, von dem er genug hat? Die also Gott suchen, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Solange der Mensch noch unerneuert ist, solange er noch in seiner Sünde ist, da vernachlässigt er Gott völlig. Da denkt er nicht, dass er Gott braucht. Wie auch der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, da ist keiner, der nach Gott fragt, der Gott sucht. Das Herz von einem Sünder hat keine Freude und Verlangen danach, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber er rennt sogar davon weg, was mit Gott zu tun hat. Wenn sein Gewissen ihn anspricht, dass er Gottes Gebote übertreten hat, dann rennt er davon weg. Und eigentlich die erste Reaktion, die ein bußfertiger Sünder hat, ist, dass er Gott anfängt zu suchen. Und so ist es dann auch mit den Gläubigen. Die Gläubigen, sie sehnen sich nach Gott. Sie suchen, obwohl sie Gott auf gewisse Weise schon gefunden haben, suchen sie nach Gott. Und je mehr sie Gemeinschaft mit ihm haben, desto mehr suchen sie ihn. Und wir möchten dann auch mit Gott versöhnt sein, um mit ihm, um von ihm erquickt zu werden. Die Gemeinschaft mit Gott ist dabei der größte Wunsch. Und so beschreibt uns auch ein anderer Psalm, Psalm 24, Vers 6, die Generation der Kinder Gottes als eine Generation der Suchenden, die Gott suchen. Dort heißt es, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Aber was hat dieses Suchen nach Gott jetzt mit dem Wort Gottes zu tun? Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Dort heißt es, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gottes Wort sagt uns, wer Gott ist. Durch die Bibel können wir erkennen, wer Gott ist und auch, wie wir eine Beziehung zu ihm haben können. Und deshalb muss das Wort Gottes in unserem Herzen sein. Der Puritaner Matthew Henry, der schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, Gottes Wort ist ein wertvoller Schatz. Es lohnt sich, dass wir ihn gut aufbewahren. Es nützt uns nichts, wenn wir die Bibel in unseren Regalen haben. Und ebenso wenig, wenn wir sie nur in unseren Händen halten. Beides können uns die Feinde wegnehmen. Und genauso wenig bringt es uns etwas, wenn wir Gottes Wort nur in unserem Kopf, in unserem Gedächtnis haben. Er sagt, es gibt nur einen sicheren Aufbewahrungsort für Gottes Wort und das ist unser Herz. In Vers 9 hatte der Psalmist ja den jungen Mann dazu aufgefordert, das Wort intensiv zu betrachten, zu studieren, sich daran zu halten. Aber dieses Wort bringt uns erstmal nichts, wenn es nur äußerlich studiert wird, wenn es nicht in unser Herz dringt. Der Psalmist zeigt hier eigentlich auch mit seinem eigenen Vorbild auf, wie wichtig es ist, mit ganzem Eifer das Wort Gottes auch in unser Herz aufzunehmen. Und er gibt sich selbst dafür als Beispiel. Und das Ziel ist, damit ich nicht wieder dich sündige, beziehungsweise, was er auch schon vorher gesagt hat, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Die Sünde ist der Ungehorsam gegen Gottes Wort. Wir haben heute Morgen in der Kinderstunde die Frage auch wieder beantwortet, was ist Sünde? Und da heißt es, Sünde ist jeglicher Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes und jegliche Übertretung des Gesetzes Gottes. Also, es geht darum, abzuweichen, ja, Sünde ist Abweichen von Gottes Gesetz. Und das möchte eben der Psalmist nicht tun. Er möchte nicht von Gottes Geboten abirren und nicht gegen Gott sündigen, damit die Gemeinschaft mit Gott nicht gestört wird. Und das ist ihm dann auch ein Ansporn, Gott in seinem Wort zu suchen, sein Wort in sich aufzunehmen. Und dann auch in der Stunde der Versuchung sprechen zu können, wie Jesus es tat in Matthäus 4, es steht geschrieben. Aber wir wollen hierfür ein etwas besseres Beispiel oder ein alttestamentliches Beispiel betrachten, etwas ausführlicher, bei Hiskia. Wir lesen von ihm in 2. Chronik 30. Hiskia lebte nämlich in einer Zeit, die allgemein geprägt war vom Abfall von Gott und von seinem Wort. Doch von ihm heißt es, dass er als König das tat, was Gott wohl gefiel, wie sein Vorfahre David. Dazu gehörte dann, dass er den Tempel wieder ausbesserte, der verfallen war, dass er den rechten Gottesdienst wiederhergestellt hat und dass er das Passafest gehalten hat. Und nachdem er das Volk aufgefordert hat, umzukehren, Buße zu tun, sind auch wirklich viele aus Israel umgekehrt von ihren falschen Wegen. Und sie kamen nach Jerusalem und sie wollten das Passa von ganzem Herzen feiern. Aber das Problem war, dass sie das Gesetz nicht gut genug kannten, sodass sie sich auf falsche Weise oder nicht richtig gereinigt hatten. Wir wollen da die Verse lesen in 2. Chronik 30, Verse 18 bis 20. Dort heißt es, denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach, der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht der Reinheit des Heiligtums entspricht. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Wir sehen hier, die Herzenseinstellung des Volkes war richtig. Sie heiligten sich zwar nicht so, wie es geschrieben steht, aber sie waren voller Hingabe. Und daher hat Gott ihnen vergeben. Dennoch war ihr Herz nicht ein wirklicher Aufbewahrungsort von Gottes Wort gewesen. Und wenn unser Herz Gott so hingegeben ist, wie Hiskia das hier beschreibt, auch, dann sind wir auch darauf vorbereitet, sein Wort in uns aufzunehmen und zu verinnerlichen. Und schließlich am Ende des Kapitels das Zeugnis, was Gottes Wort uns gibt, von Hiskia bestätigt auch dieses Argument, denn Hiskia führte dann einen unsträflichen Wandel, so wie wir das hier in diesem Abschnitt auch vorfinden, und er richtete sich nach Gottes Wort und diente ihm von ganzem Herzen. Wir lesen noch die Verse 2. Chronik 31, 20 bis 21. So tat Hiskia in Juda. Er tat, was recht, was gut und wahrhaftig war vor dem Herrn seinem Gott. Und alles, was er anfing für den Dienst des Hauses Gottes, nach dem Gesetz und Gebot seinen Gott zu suchen, tat er von ganzem Herzen und es gelang ihm. Also wir haben gesehen, das Volk hatte das Verlangen, Gott von ganzem Herzen zu suchen, aber es hatte nicht das Wort Gottes im Herzen, sodass es sich nicht so nach Gottes Gesetz gerichtet hat, wie es eigentlich sollte. Und Hiskia aber, er hatte beides. Er hatte Gottes Wort im Herzen, also er wollte Gott suchen mit ganzem Herzen und er hatte auch Gottes Wort im Herzen. Und so lesen wir dieses gute Zeugnis von ihm, dass es ihm gelungen ist. Jetzt möchte ich dich fragen, suchst du Gott von ganzem Herzen? Hast du sein Wort in deinem Herzen aufgenommen, dass du auch mit dem Psalmist so sprechen kannst, Ich suche dich von ganzem Herzen. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Ja, dies ist das erste Mittel, was der Psalmist uns hier vorstellt, um unseren Weg rein zu bewahren. Wir wollen nun aber auf ein zweites Mittel eingehen, und zwar zweitens Gottes Wort auf den Lippen. Das sind die Verse 12 und 13 und ein bisschen später noch der Vers 15. Dort heißt es: Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Der Psalmist, er will nun seine Lippen in den Dienst stellen, um Gott zu loben und zu ihm zu beten und auch anderen Menschen davon weiter zu erzählen. Und es verhält sich hier ganz nach dem Spruch: Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und zunächst gebraucht er seine Lippen in Bezug auf Gott und dann in Bezug auf die Menschen. Wir wollen uns erst anschauen, in Bezug auf Gott. Er betet Gott an und er fleht Gottes Hilfe. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Hier wird Gott gelobt für alles, was er dem Psalmist offenbart und in ihm bereits gewirkt hat. Und eigentlich heißt es sogar im Urtext, ist es eine Seligpreisung. Glückselig bist du. Und Matthew Henry formuliert es folgendermaßen in seinen eigenen Worten: Glückselig bist du, o Herr, du bist unendlich glücklich in der Freude an dir selbst und brauchst weder mich noch meine Dienste, und doch gefällt es dir, dass du durch mich geehrt wirst. Hilf mir deshalb und nimm mich an. Also so wie der Puritaner Matthew Henry und wie der Psalmist, sollten auch wir, wenn wir auf Gott hin beten, Lobpreis in unsere Gebete mischen. Und eine Sache, wie wir das ganz gut tun können, ist durch die Psalmen. Ja, Psalmen zu nehmen, wie wir heute Morgen den Psalm 42 gesungen haben, ja, um Gott zu loben und zu preisen und ihn anzubeten, können auch wir die Psalmen benutzen, um so Gott zu loben. Und dieses Lob im ersten Teil des Verses, es bereitet dann ein Gebet im zweiten Teil vor. Dort heißt es dann: Lehre mich deine Gebote. Wenn unser Herz also erstens vom Wort Gottes erfüllt ist, dann wollen wir auch zweitens immer besser dieses Wort noch verstehen und darin wachsen im Verständnis. Also haben wir hier eine Bitte für alle, die so leben wollen, die ihren Weg rein und unsträflich halten wollen. Es ist ein tägliches Gebet für uns. Und dabei geht es nicht um Einführung in verborgene Geheimnisse der Bibel oder verborgene Wissenschaften, die sich mit Spezialaussagen beschäftigen. Nein, es geht um die Lehre des Wortes, die wir im ganz normalen alltäglichen Leben brauchen. Und wenn wir diese Lehre erkennen, wenn wir Gottes Wort so verstehen, dann haben wir die beste Bildung erlangt. Dann haben wir das wichtigste Stück, was man überhaupt lernen kann. Und so sollten wir ein jeder sprechen lernen: Lehre mich deine Gebote. Und wenn ihr so durch den 119. Psalm durchlest, ich habe das gestern nochmal gemacht, ja, dann begegnen einem immer wieder diese Aussprüche oder immer wieder dieses Gebet: Lehre mich deine Gebote. Das kommt zum Beispiel noch vor in Vers 33 und in Vers 36. Und wir finden sogar, dass Gott dieses Gebet erhört in den Versen 98 bis 100. Die wollen wir jetzt gerade nochmal zusammen lesen. Dort heißt es nämlich: Du machst mich mit deinem Gebot weiser als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Sehen also, er wurde von Gott belehrt. Er hat dieses Gebet erhört bekommen. Aber obwohl er das schon mal erhört bekommen hat, geht es sogar später immer noch weiter, und er bleibt bis zum Schluss solch ein Mensch, der spricht: Lehre mich deine Gebote, siehe die Verse 124 und 135. Ja, so viel zu diesem Gebet in Bezug auf Gott. Aber wir haben das auch in Bezug auf andere Menschen. Dort heißt es dann nämlich in dem 13. Vers, ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Der also zuerst in die Schule Gottes gegangen ist, als jemand, der lernt, als ein Schüler, er will nun selbst für andere ein Lehrer sein und will alles, was er gelernt hat von Gott, von seinem Wort, nun auch anderen weitersagen. Gott hat sein Wort uns mitgeteilt in klarer, in verständlicher Sprache. Er hat es uns offenbart. Und so brauchen wir gar nicht mehr zu sein als jemand, der wie ein Echo das einfach, was er gelernt hat, weitergibt oder widerhallt. Wir brauchen nichts Großartiges dazu erfinden. Nein, wir können einfach Zeugnis geben von Gottes Wort und davon reden im Alltag, im Beruf, in der Familie und in der Gemeinde. Und ja, wer das auch so im Herzen aufgenommen hat, das Wort Gottes, der kann eigentlich auch gar nicht anders, als davon zu sprechen. Wenn Gottes Gnade wirklich unser Herz berührt hat, wenn wir vor Freude darüber geweint haben, wenn Gottes Wort so sich in unser Gedächtnis gebrannt hat, dann ist es doch selbstverständlich, dass das auch auf unseren Lippen ist und dass wir auch Gnade auf unseren Lippen haben, wenn Gnade in unserem Herzen eingekehrt ist. Und das ist die Reihenfolge, die der Psalmist vorgibt. Erst im Herzen, dann auf den Lippen. Ja, ein Beispiel, wo wir es auch im Neuen Testament lesen, ist, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, in Johannes 7, Vers 38. Das heißt, wenn wahre Gnade das Herz erneuert hat, wenn wir wirklich durch den Glauben an Jesus Frieden mit Gott haben, dann wird das auch Auswirkungen haben auf andere Menschen in unserem Leben. Und auch sie werden wie eine Quelle sich ergießt und weiterfließt und das Land bewässert und die Pflanzung erfrischt, so werden auch andere Menschen durch das erfrischt, was wir ihnen weitersagen. Also seid bitte nicht so, dass ihr Gottes Wort nehmt in eine Schatztruhe und es vergrabt, ja, sondern nehmt es wie die Kronjuwelen, dass ihr es bei jeder Gelegenheit herausholt und zeigt und ihr selbst und andere sich daran erfreuen können. Der Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon gibt uns sogar noch einen weiteren Hinweis. Wendet es noch an auf den jungen Mann, da sagt er, es kann für einen jungen Mann ein sehr wirksames Mittel sein, um seinen Weg unsträflich zu gehen, wenn er sich beständig der Aufgabe hingibt, die Gelegenheiten zu ergreifen, um das Evangelium zu verkündigen. Der wird nicht leicht Gefahr laufen, von dem, was das Richtige ist, abzuirren, dessen Seele ganz davon erfüllt ist, die Rechte des Herrn zu verkündigen. Ja, so viel zu dem, was Spurgeon sagte. Allerdings warnt uns auch Paulus im Römerbrief vor Heuchelei. Wir müssen also aufpassen, dass wirklich zuerst das Wort in unserem Herzen ist und nicht nur auf unseren Lippen. Denn er sagt, wo er die Juden anklagt, im zweiten Kapitel, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Ja, du hast also äußerlich einen Schein von dass du vom Gottes Wort redest, aber es ist nicht wirklich bei dir ernst in deinem Herzen. Ja, so lasst uns also darauf aufpassen, dass wenn wir vom Evangelium reden, zuvor selbst davon ergriffen sind. Wir wollen nicht also über Religion reden, sondern wir wollen das Evangelium leben. Und dazu gehört beides. Frage dich also, ist Gottes Wort auf deinen Lippen? Ist es vorher auch in deinem Herzen gewesen? Ja, wir haben dann noch ein drittes Mittel in diesem Abschnitt vorgestellt, nämlich Gottes Wort, meine Freude. Ja, wir lesen da die Verse 14 und 16. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Das ist das dritte Mittel zur Bewahrung des Weges. Freude an Gottes Wort. Und diese Freude ist auch ein sicheres Zeichen, dass wirklich etwas bei uns passiert ist, dass im Herzen Gottes Wort schon seine Kraft erwiesen hat und uns gereinigt hat und wir einen Wandel nach Gottes Wort führen. Ja, und da wollen wir uns anschauen zunächst das Objekt der Freude. Ja, woran haben wir überhaupt Freude oder woran hat der Psalmist Freude? Dort heißt es, der Weg, den Gottes Zeugnisse zeigen. Es ist also hier erstmal nicht direkt das Wort, natürlich indirekt schon, aber es geht um den Weg. Die Freude, die Gottes Wort dem Psalmisten bereitet, sie kommt nicht zuallererst daher, dass die Bibel ein Meisterwerk der Literatur ist oder dass hier tiefe Geheimnisse gelüftet werden. Nee, vielmehr ist die Freude eine Folge von der Erkenntnis, dass es für jeden Tag wichtig ist, die Bibel zu lesen, danach zu leben und auch dann jeden Tag unseren Lebensweg rein zu bewahren. Und da freute sich der Psalmist an dem Weg, den das Wort Gottes ihm vorhält. Er suchte sich nicht nur das heraus, einzelne Verse, was ihm vielleicht gefallen hat. Nein, durch die Bibel hindurch ist es ja alles, was ihm dort wohl gefallen hat. Und wenn er mal eine Auswahl getroffen hat, dann mit Sicherheit auch das, was gerade für seine Situation passend war und sowieso gerade nicht für ihn konkret für seinen Lebensabschnitt wichtig. Ja, und durch die Bibel hindurch wird uns auch ein Weg vorgestellt. Wir erkennen schon an den alttestamentlichen Gläubigen, an ihrem Leben, wie sie ihren Weg mit Gott im Glauben gegangen sind. Und wir werden auch sogar dann darauf hingewiesen, zum Beispiel von den Propheten, nach diesem Weg zu fragen. Der Prophet Jeremia ermahnt uns dazu im 6. Kapitel, im 16. Vers, danach zu fragen, welches der Weg der Vorzeit sei, welches der gute Weg sei, um darin zu wandeln und um Ruhe zu finden für unsere Seele. Ja, daran hatte der Psalmist seine Freude, an diesem Weg, weil es der beste Weg ist. Ein Weg, der dazu führt, dass wir Ruhe finden für unsere Seele. So ist es ausgedrückt in den Worten des Alten Testaments, aber auch im Neuen Testament ist es der Weg, der zum Leben führt. Wir lesen davon in der Bergpredigt bei Jesus. Er sagt in Matthäus 7, Vers 14, dass der Weg zwar schmal ist und dass wenige auf diesem Weg unterwegs sind, aber dass es der Weg ist, der zum Leben führt. Und das ist ein Grund zur Freude. Und schließlich, ich denke, den Vers werdet ihr alle kennen, Johannes 14, Vers 6, da beschreibt uns Jesus sich selbst als den guten Weg, als den Weg, die Wahrheit und das Leben, durch den ja sonst niemand zum Vater kommt, als durch ihn allein. Und er führt uns also zum Vater im Himmel. Und was ist das für eine Freude, dass Christus der Weg ist? Okay, wollen wir uns als nächstes noch betrachten, das Ausmaß der Freude. Wie sehr freut sich der Psalmist? Er sagt, wie über großen Reichtum. Also er vergleicht die volle Genugtuung, die Gottes Wort ihm gibt, mit dem, was jemand empfindet, der großen Reichtum hat, der viel Geld hat und großen Besitz sein Eigentum nennt und der gleichzeitig auch die Fähigkeit hat, sich daran zu erfreuen. Reichtum, wenn wir daran denken, ist es in der Vorstellung des Menschen immer verbunden, dass man sich das leisten kann, was einem Freude bringt. Wer viel Geld hat, der kann vielleicht oft zu seinem beliebtesten Urlaubsziel reisen oder seinem teuren Hobby nachgehen und das bringt ihm Freude. Natürlich wusste das auch der Psalmist schon damals, dass Reichtum einem im Leben Vorteile verschafft. Doch er sagt, dass er größere Freude an Gottes Wort empfindet. Er sagt in Vers 72 im 119. Psalm, das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Und auch im Vers 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Er hat eine größere Freude an dem Wort Gottes, an seinen Geboten und an dem Weg, den Gottes Wort ihm gibt. Und natürlich, wenn wir das betrachten, wissen wir auch, dass irdischer Reichtum vergänglich ist, aber die Freude an Gott und an seinem Wort ewig bleibt. Und das sehen wir auch in einem Beispiel in der Bibel an Mose. Er war ein Mann in der Bibel, der allen Reichtum und alle Möglichkeiten der Welt hatte. Und er blieb doch lieber bei Gott und bei seinem Wort. Er wurde als kleines Baby von seinen hebräischen Eltern in einem schwimmenden Korb in den Nil gelassen, weil sie es nicht den grausamen Ägyptern übergeben wollten, die die kleinen hebräischen Jungen umbringen wollten. Durch Gottes Vorsehung kam das Baby dann an die Stelle des Flusses, wo die Tochter des Pharao war. Und sie nahm sich des Kindes an und es wurde ihr Sohn. So wurde Mose in dem Haus groß, in dem sich die Schätze und der Reichtum Ägyptens befanden. Er wurde als ein Sohn der Tochter des Pharao gesehen und er hatte alle Möglichkeiten. Aber wir lesen von ihm in Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Mose, er freute sich mehr an Gottes Wort und seinen Verheißungen, mehr als an allem Reichtum, den Ägypten ihm bieten konnte. Ja, was für ein Vorbild haben wir hier. Und zuletzt wollen wir noch betrachten die Folge der Freude, die der Psalmist an Gottes Wort empfindet. Dort heißt es zum Ende dieses Abschnitts: Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Die Freude ist doch eines der größten Gefühle, die wir Menschen haben können. Ereignisse, die mit Freude verbunden sind, die kann man eigentlich nicht vergessen. Zum Beispiel kann ich mich persönlich ganz gut erinnern an Weihnachten in unserer Familie. Meine Eltern, die heute hier sind, meine Großeltern, die leider nicht mehr leben, sie gaben sich aber immer besondere Mühe, damit wir ein schönes Weihnachtsfest in der Familie feiern konnten. Und noch heute denke ich mit Freude an diese Weihnachtsfeiern zurück und vergesse das nicht. Und genauso ist es doch mit freudigen Ereignissen wie dem Hochzeitstag oder einem neugeborenen Baby. Die damit verbundenen Ereignisse sind durch die Freude immer in guter Erinnerung. Man kann sie nicht vergessen. Aber was macht der Psalmist hier? Er drückt hier nicht die zwar berechtigte Freude an solchen Ereignissen aus, sondern er freut sich am ewigen Wort Gottes und kann dieses nicht vergessen. Diese Freude, die er hat, sie lässt ihn das Wort auch nicht mehr vergessen. Und eine ausgedachte Begebenheit kann uns das vielleicht nochmal verdeutlichen, was Freude am Wort Gottes bedeutet. Es kommt jemand zu dir und bietet dir Geld dafür an, dass er Seiten aus deiner einzigen Bibel wegnehmen und verbrennen darf. Und jetzt sollten wir alle mal ehrlich sein. Für wie viel Geld würden wir es zulassen, dass man Verse aus unserer Bibel streicht? Ich gebe dir 10 Euro für einen Vers. Ich gebe dir 100 Euro für ein Kapitel. 1000 Euro für die Psalmen. Also ich bin überzeugt, dass ein wahrer Christ niemals für alles Geld in der Welt zulassen würde, dass man auch nur einen Vers, geschweige denn einen Buchstaben, aus seiner Bibel streicht. Ich meine damit nicht, dass man noch eine andere im Schrank stehen hat, um die dann zu nehmen, sondern aus der einzigen Bibel, aus deinem einzigen Wort Gottes. Geht es euch nicht auch so, dass sich manche von euren euren Lieblingsabschnitten in der Bibel wie in euer Gedächtnis, in euer Herz gebrannt haben? Viele Texte, ob sie jetzt lehrmäßig sind oder ganz praktisch oder erfahrungsgemäß, sie wurden doch wie durch den Heiligen Geist auf unserem Herz versiegelt. Wer könnte vergessen, wie es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde? Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oder Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und schließlich auch Offenbarung 22, 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Der Psalmist, er konnte sagen, ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Ist Gottes Wort ebenso deine Freude, dass du es nicht vergessen kannst? Amen. Wir wollen zum Abschluss noch beten. Herr unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein unendlich wertvolles und kostbares Wort gegeben hast, dass du uns darin aufzeigst, welchen Weg wir gehen sollen in unserem Leben, wie wir unser Leben so leben sollen, dass es zu deiner Ehre ist und dass wir an dem ersehnten Ziel der himmlischen Herrlichkeit sicher ankommen. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort, wie wir es heute Morgen gehört haben, ja, solche Mittel zur Bewahrung unseres Weges gibst, dass wir ja dein Wort in unser Herz aufnehmen können, dass es auf unseren Lippen ist und dass wir Freude daran haben. Bitte gib uns dies alle Zeit, sodass wir dadurch unseren Weg rein bewahren und zu deiner Ehre leben. Hilf du uns dazu durch deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Das beten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.